Herzlich willkommen bei Familienunternehmen im Wandel.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Familienunternehmen im Wandel.
Dem Podcast für gelingende Unternehmensnachfolge und zukunftsfähige Unternehmenskulturen. Heute geht es um das Thema: Wie finden Familienunternehmen Top-Leute für ihre Beiräte und vor allem, was müssen diese mitbringen? Dafür habe ich mir als Gast Guido Happi eingeladen. Hallo Guido, ich freue mich, dass du heute hier bist.
Ja, guten Morgen Franz, danke für die Einladung.
Ja, stell dich doch bitte kurz vor mit deinem Unternehmen und vor allem würde mich interessieren, was hat dich begeistert an dem Thema Beirat?
Ja, gerne. Ja, ich bin Guido Happe, Geschäftsführer der Board Academy, einer Akademie für die Ausbildung und Zertifizierung von Aufsichtsräten und Beiräten. Das machen wir jetzt seit 14 Jahren. Gleichzeitig vermitteln wir auch Beiräte mit unserer Personalberatung Board Partners und haben mit der Enkelfähigkeit Akademie eine Akademie, wo wir, Klammer auf, Familien, Klammer zu, Unternehmen begleiten, um zukunftsfähig zu werden. Und ja, auf deine Frage, was begeistert mich, was hat mich begeistert? Beiratsarbeit kann sehr operativ, strategisch in die Zukunft gerichtet sein, ist moderierend und hat einen positiven Einfluss auf Entwicklung von Unternehmen und man hat die Chance, tatsächlich auch Zukunft mit zu begleiten.
Ich durfte ja die Ausbildung zum Beirat bei dir machen und konnte mich wirklich sehr, sehr gut auf diese Rolle vorbereiten. Ich persönlich finde, es ist eine sehr wertvolle Rolle, da wir Beiträge und Kompetenzen von außen bringen können, die im Unternehmen normalerweise eben nicht immer vorhanden sind. Und genau darum geht es mir auch heute bei dem Thema Beiräte. Ich habe kürzlich eine Studie gelesen. In ihr wurden die Hauptkompetenzen, die heute in Beiräten vorhanden sind, benannt. Und da finden sich Themen wie Finanzen und Strategie, Produktion, Technik, Marketing und Vertrieb, aber auch weniger häufig die Nachfolge und M&A. Ganz unten auf der Liste steht noch die Digitalisierung. Das Thema Nachhaltigkeit finde ich zum Beispiel gar nicht. Aber auch Themen wie Transformation, neue Führung und Arbeitsmethoden, aber auch Kulturwandel, die in meiner Arbeit eine immer größere Rolle spielen und für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen immer wichtiger werden, finden sich nicht auf dieser Liste. Was glaubst du, warum das so ist? Wie sollten deiner Meinung nach Beiräte heute zusammengesetzt sein und welche Kompetenzen sollten vorhanden sein?
Vielleicht grundsätzlich würde ich immer unterscheiden so zwischen zwei Dimensionen der Beiratsarbeit. Das eine ist das, was du mit Finance oder anderen Themen angesprochen hast, wo es um so General Management Kompetenzen und Qualitäten geht. Und gepaart dahin oder dazu müssen wir sicherlich mehr und mehr reinschauen, welche Zukunftsthemen und Zukunftscluster benötigen wir denn in Boards? Das ist das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Transformation, künstliche Intelligenz, aber natürlich auch Personalarbeit, Kultur, Kommunikation. Das können anders als General Management Themen aus meiner Sicht oft auch temporärere Dinge sein. Den GM an Kompetenz brauchen wir vielleicht über 10 Jahre, aber vielleicht brauchen wir das Thema HR vielleicht auch als Projektbeiratsinhalt für 2-3 Jahre oder Transformation, Nachfolgebegleitung. Das heißt, ich sehe die Zukunft eine Verbindung von den regulatorischen oder vielleicht das, was wir so als Grundlagen, Managementgrundlagen sehen und natürlich den Zukunftsthemen als 50-50 gemischt in den Boards.
Finde ich ganz spannend, weil du sagst, es kann zum Beispiel das Thema Transformation kann auch mal 2-3 Jahre bloß notwendig sein, denn so sehe ich das auch. Das Ziel in der Zukunft sollte ja sein, dass Unternehmen sozusagen dauerhaft transformationsfähig sind und das nicht alle 5 Jahre einen großen Change-Prozess durchlaufen und dann so bleiben, wie sie sind, sondern dass die kontinuierliche Veränderung ein Grundelement eines zukunftsfähigen Unternehmens darstellt und es eigentlich dann darum geht, über die vielleicht 3 Jahre diese Fähigkeit zu erwerben.
Ja, zumal, vielleicht das ergänzen, das ist ein sehr guter Hinweis, Franz, dass wir miteinander alle darüber nachdenken sollten, wie können wir lebenszyklusorientiert Beiräte, Beirätinnen besetzen. Natürlich brauchen wir immer Transformation, wir brauchen immer Personal, wir brauchen immer Kommunikation, aber sicherlich in unterschiedlicher Ausprägung, Breite und Tiefe. Von dem her meine ich, dass man auch Kompetenzen in Zyklen benötigt, weil natürlich auch Prioritäten sich etwas verschieben. Manche Zyklen sind auch präventiv, manche sind aufarbeitend. Und das ist die Kombination, die wir in Zukunft mehr und mehr komponieren müssen. Ich muss aber zugeben, seit vielen Jahren erlebe ich die Beiratsarbeit und die Anfragen als sehr fortschrittlich. Und wir komponieren, so wie wir das beide diskutieren, schon in den letzten Jahren sehr in einem sehr guten Miteinander, insbesondere mit Familienunternehmen. Das klappt schon sehr gut.
Wer kommt denn da auf dich zu, um Beiratsmandate zu besetzen? Welche Art von Familienunternehmen, welche Größe, mit welchem Hintergrund wenden die sich an dich?
Also es ist schon sehr breit. Trotzdem könnte man die mehr. Im Moment ist es mehrheitlich die neue Generation der Gesellschafterstruktur. Das heißt jetzt nicht, wenn wir von den Kindern der Gründer reden, dann ist das Wort Kind natürlich völlig falscher Begriff, aber die jetzt übernehmen und parallel dazu externe Geschäftsführer, die in die Unternehmen gekommen sind, die gemeinsam mit der neuen Generation der Gesellschafterstrukturen sich die Gedanken machen, wie kann man jetzt tatsächlich die Beiratskomposition nicht unbedingt neu aufstellen, aber eher integrierter aufstellen. Also das ist der Großteil, ist die neue Generation. Gleichzeitig aber auch, und das ist seit vielen Jahren immer wieder eine große Anfrageseite für uns, sind die strukturell Familiengesellschafter und Familienunternehmen begleiten. Zum Beispiel der Rechtsanwalt, zum Beispiel auch der Wirtschaftsprüfer, die natürlich auch sehr viel Einblick haben und auch für Stabilität sorgen wollen, insbesondere was Nachfolge anbetrifft. Das sind so die beiden Gruppen, die hauptsächlich auf uns zukommen, wenn es um die Besetzung von Beiratspositionen geht.
Und kommen die jetzt zu dir eher mit dieser Perspektive, du hast ja diese beiden Gruppen vorhin genannt, die General Management Aspekte zu besetzen, oder kommen sie mit diesen Zukunftskompetenzen, wie du sie genannt hast, oder denken die auch von vornherein in diesen beiden Aspekten?
Ich erlebe im Moment, ich würde sagen, ausschließlich die in beiden Aspekten denken, ohne immer zu wissen, wie fein gedacht das sein muss. Das wissen wir ja auch nicht. Oft sind es ja Ideen, Perspektiven, Impulse, die überhaupt erstmal zusammengebracht werden müssen und auch vielleicht reflektiert werden müssen in Gesprächen. Beispielsweise erlebe ich auch, was ich als sehr interessante Erfahrung auch für Familienunternehmen und gleichzeitig auch Empfehlung empfinde, im Rahmen der Gespräche mit potenziellen Beiräten und Beirätinnen, die man ja nicht immer gleich an Bord holen muss, das ist ja ein ganz qualifizierter, professioneller Auswahlprozess, ergeben sich auch wieder neue Impulse und selbst das Stellenprofil oder das Zukunftsprofil dieser Beiratskomposition können Familienunternehmen nutzen durch die Gespräche mit spannenden Persönlichkeiten, denn das ist ja eine Dynamik und vieles hat ja auch, es ist ja nicht so viel richtig falsch. Die Zukunft ist ja nicht richtig oder falsch, sondern die muss ja begleitet werden. Das heißt, wir müssen ja Perspektivenstärke mit an den Tisch bringen und da sind die schon alle sehr weit gerade.
Das klingt ja sehr gut. Jetzt habe ich bei der Einleitung ja von Top-Leuten gesprochen und die Verbindung von General-Management-Kompetenzen und einen oder mehreren dieser Zukunftskompetenzen ist ja nicht selbstverständlich, gerade wenn du KI ansprichst. Dann ist das Thema ja so neu oder auch Nachhaltigkeit und Digitalisierung oder auch Transformation sind ja keine Themen, die jetzt schon sehr, sehr lange im Markt präsent sind. Wie findest du denn diese Menschen?
Ja, vielleicht erstmal, ich gebe noch eine indirekte Antwort. Was wir erleben im Markt, und das ist auch eine Herausforderung für Familienunternehmen, dass eben der CFO ist vielleicht im Board. Die Zukunftsthemen sind in der Regel nicht alles C-Themen. Das heißt, es sind nicht dann Geschäftsführer, sondern wir reden über die Ebene 2, Ebene 3 im Unternehmen. Das heißt, wir werden in Zukunft Beiratsbesetzungen haben, die vom Level der Personen, also Level meine ich jetzt eher Funktionen, nicht Level, nicht sehr unterschiedliche Ausprägungen haben. Das ist vom General Manager zum Spezialisten, zum vielleicht Trendigen, der in die Zukunft schaut. Du hattest KI gesagt. KI, das ist ja nicht per se der Geschäftsführer, der jetzt der KI-Kopf im Unternehmen ist, sondern das ist vielleicht ein Experte, der vielleicht nicht einmal Führungskraft sein muss. Das ist auch gar nicht relevant. Und das Thema Transformation. Transformation beispielsweise, da sehe ich eine große Notwendigkeit, gute Berater und Beraterinnen, aber eben auch hervorragende Personaler und Personalleiterinnen mit an Bord zu holen, die nicht unbedingt und zwingend schon Geschäftsführungskompetenz mitbringen müssen. Das heißt, wir werden breiter in der Suche, wir werden auch breiter in den Clustern, und woran ich mich immer halte, so auch meine Empfehlung, schaut auf die Persönlichkeit. Wenn ihr Menschen trefft, schaut wirklich hinter die Kulisse, und das tue ich auch, um zu verstehen, wie reagieren denn die Menschen in Situationen miteinander, wie komplementär sind die überhaupt. Das heißt, auf der einen Seite, jetzt haben wir natürlich das Glück, dass wir seit fast 14 Jahren Board Academy ein sehr großes Alumni-Netzwerk haben in Deutschland, mit unseren drei anderen Auslandsstandorten noch ein viel größeres international haben und alle im Alumni-Kreis so zugänglich sind, dass wir uns auch gegenseitig tatsächlich auch qualifizierte Persönlichkeiten empfehlen. Da finden wir Personen eher auf der Board-Ebene. Gleichzeitig versuche ich aber auch seit Ewigkeiten, das mache ich mittlerweile seit fast 20 Jahren, mir jedes Jahr eine ganze Menge, 10, 20, 30 Personen vorzunehmen, die aus meiner Sicht Board-Qualität haben. Die müssen ja gar nicht bei uns in die Qualifizierung zwingend kommen, die ich aber kennenlernen möchte, verstehen möchte, um darüber dann auch für mich eine Art Datenbank zu haben, wo Fachlichkeit, Persönlichkeit und Zukunftssicherheit, für uns dann Enkelfähigkeit, auch vorhanden ist und die dann wiederum auch so für mich zu clustern, wie die zusammenspielen, um auch mal Antworten auf die Frage, wie passen die denn zu den anderen zu bringen. Und die dritte Möglichkeit, das ist sicherlich der kleinere Weg, aber er ist immer noch ein, wie ich finde, sehr effizienter Weg. Es hilft auch für spezielle Themen, mal in LinkedIn zu schauen und mal zu suchen, wen gibt es in Gruppen, in Initiativen, in Verbänden, sich zu vernetzen und offen zu sagen, was man sucht, dann findet man auch.
Wenn du diese Kandidaten und Kandidatinnen in dieser Form, wie du es gerade beschrieben hast, das klingt ja nach einem ziemlich großen Netzwerk, und ich kenne dich ja, du bist ja auch ein geborener Netzwerker mit deiner Art, auch auf den Menschen zuzugehen. Wie siehst du denn zum Beispiel Menschen, die aus, gerade in größeren Unternehmen ist es ja nicht unüblich, dass dort Menschen aus der Politik, aus der Wissenschaft, Beratung hast du schon angesprochen, in Beiräten oder Aufsichtsräten sitzen. Was würdest du hier den Familienunternehmen empfehlen?
Ich würde erstmal niemanden ausschließen. Qua Amt, Politik, Verband, Wissenschaft ist man kein guter oder kein schlechter Beirat oder keine gute, schlechte Beirätin. Sondern die Grundsatzfrage ist ja, was sind denn die Gründe für das Stellenprofil, was ich habe als Familienunternehmen? Was sind die Beweggründe derjenigen, die vielleicht in den Beirat kommen wollen? Und dann kann ein Zusammenspiel all dieser Disziplinen, die du genannt hast, oder auch Funktionen, durchaus spannend sein. Du brauchst Netzwerker im Beirat, du brauchst aber auch Strukturkompetenz oder Strukturierungskompetenz im Beirat. Du brauchst sicherlich auch mal Unterstützung, um einige Türen zu öffnen. Du brauchst Strategiediskussion, Sparingspartner, aber auch Leute, die mal operativ auch mit in die Führungskräftetagung gehen können. Also für mich wäre das nach einer Diskussion, was hilft uns die nächsten 2 bis 4 Jahre am meisten? Daran würde ich überlegen, Skills, Kompetenz, Persönlichkeit, und erst dann würde ich in die Funktion schauen. Und wenn dann daraus 2 Politiker kommen, dann ist das gut, weil die richtige Entscheidung getroffen wurde. Dann ist aber auch die Frage, haben die Zeit, gibt es Interessenskonflikte? In der Politik haben wir grundsätzlich natürlich die Schwierigkeit der Interessenskonflikte, auch der tendenziellen Reibungspunkte politischer Art. Deswegen wäre ich da vorsichtig, aber genauso vorsichtig wie bei allen anderen auch. Ich würde versuchen, objektiv und oder möglichst objektiv zu komponieren, dann spielt es gar keine Rolle, wo jemand herkommt. Und ein guter Mix, auch Alter ist ein Thema, Herkunft ist ein Thema. Wenn wir über Diversity reden, reden wir darüber, dass wir eine Position der Stärke kreieren wollen über den Beirat, für die Geschäftsführung oder für die Gesellschafter. Und vielleicht auch mal mediierend oder moderierend zu sein. Und da hilft es einfach, alle Perspektiven, wie ich das vorher schon sagte, an den Tisch zu bringen.
Das klingt ja auch so, dass dadurch auch, ich nenne es jetzt mal so, das Beirat als Einheit, als Team vielleicht wichtiger wird, weil ja die Aufgaben noch stärker verteilt werden und auch die, wie du vorhin gesagt hast, vielleicht sogar drei Hierarchie-Levels in einem Beirat sitzen, was vorhin nicht immer zwingend der Fall war. Dadurch kommt natürlich auch, das ist ein Thema, das mich besonders interessiert, das Thema der Kultur eben auch stärker in den Beirat. Und ich habe gerade persönliche Erfahrungen mit einem Unternehmen, wo sich die Geschäftsführung schneller wandelt als der Beirat in Bezug auf den Reifegrad des Unternehmens. Und wo plötzlich sozusagen der Beirat, der sehr operativ gearbeitet hat, von den Geschäftsführern sozusagen auch darauf hingewiesen wird, sich mehr auf die strategische Begleitung zu fokussieren und die Geschäftsführung machen zu lassen. Erlebst du solche Dinge auch, wo Beirat bzw. Geschäftsführung, wenn sie auf unterschiedlichen, ich nenne sie mal Reifegrad-Ebenen, weil wir auch die Unternehmenskulturen so definieren, zugange sind, dass es da durchaus zu interessanten Konstellationen kommen kann?
Ja, das ist aber auch gar nicht schlimm, denn alles hat seine Zeit. Und Beiratsarbeit, wir hatten das vorhin schon angesprochen, das Wort Lebenszyklus. Das, was du beschreibst, Franz, deutet darauf hin, dass vielleicht auch für den einen oder anderen Beirat, die eine oder andere Beirätin im Team, die Zeit gekommen ist, den Platz für jemanden freizumachen. Denn wir sind als Beirat ja nicht für uns da, sondern für die Organisation und für die Zukunft der Organisation da. Also man muss auch wissen, wann es Zeit ist zu gehen. Und die Diskussion des Profils, wie viel operative Nähe, wie viel Distanz, mag zu 2-3 Jahren vorheriger Zeit passen, jetzt vielleicht nicht mehr. Oft, wenn ein neuer Geschäftsführer, eine neue Geschäftsführerin reinkommt, dann verändert sich das. Das muss man dann anpassen. Das hat auch mit Entscheidungs- und Kompetenzbefugnissen der Beiratsarbeit zu tun. Wenn das nicht mehr passt, ich würde jetzt nicht gleich alle Beiräte austauschen. Also wenn du 3, 4, 5 Beiräte hast, ich würde schauen, dass ich ein Zukunftsthema neu besetze, in der Hoffnung, dass alle anderen vielleicht sich mitentwickeln. Wenn dem nicht so ist, kann man immer noch die zweite Beiratsposition austauschen. Ich würde Schritt für Schritt einen neuen Lebenszyklus einleiten mit der Geschäftsführung und den Gesellschaftern, insofern das unterschiedliche Gruppen sind. Das passiert so häufig, ist aber auch logisch, weil am Ende die Beiräte haben ja nur einen minimalen Zeiteinsatz im Unternehmen. Das heißt, die Geschäftsführung bewegt sich natürlich massiv schneller als die Beiräte und nicht jeder Beirat hat dann eben auch einen lebenslangen Platz der Begleitung, sondern dann ist auch vielleicht mal vor Vertragslaufzeitende der Zeitpunkt gekommen. Ich halte das für einen ganz normalen Prozess. Den Prozess muss man nur offen ansprechen. Deswegen meine ich, brauchst du auch von der Persönlichkeit der Beiräte, die reflektiert sind und von sich aus sagen, euch helfe ich jetzt nicht mehr, vielleicht hilft euch jemand anderes. Ich habe das auch erlebt letztes Jahr. Da hat das Unternehmen auch natürlich höflicherweise etwas rumgeeiert und ich habe dann gemerkt, dass eigentlich hätten sie mir gerne die Frage gestellt, glaubst du bist noch der Richtige für die nächsten 3 Jahre? Und ich hatte von mir aus schon das Gefühl und den Eindruck, ich glaube, die sollten jemand anderes auf meinen Stuhl setzen, der hilft gerade viel mehr. Nicht, dass ich nicht mehr helfe, aber jemand anderes hilft viel mehr. Und wenn man das klärt, dann haben beide miteinander sogar auch zum Abschluss eine super Arbeit gemacht.
Ja, und ich glaube, das ist durchaus eine Denke. Schön, dass du das so deutlich ansprichst und auch dein eigenes Beispiel mit einbringst, die ganz wichtig wird, weil alles dreht sich schneller. Und warum sollten dann Beiratssysteme auf 5, 6, 10 Jahren ausgelegt sein, obwohl die Geschäftsführer sich auch alle 2, 3 Jahre zum Teil verändern?
Genau, genau. Und da müssen wir sicherlich ein Match von: Wie weit können wir überhaupt planen als Unternehmen? Was passiert so alles im Jahr? Ich meine, jedes Jahr passieren ja Dinge, mit denen wir nicht rechnen. Und von dem her muss ein Match von Lebenszyklus, Realität und Machbarkeit einfach auch miteinander in Einklang gebracht werden. Absolut.
Du hast ja gestern in unserem kurzen Vorgespräch mal dieses Wort der schönen Momente verwendet, als wir über das Thema was ist denn ein guter Zeitpunkt für den Umbau des Beirats? Und zu Beginn hattest du ja heute jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, Kinder und externe Geschäftsführer. Magst du da noch ein paar Worte dazu sagen? Was sind denn schöne Momente, wo so ein Beiratsumbau eigentlich ganz harmonisch oder organisch reinpasst?
Na, das ist natürlich jetzt, ich mag es ja, wenn es so immer wäre, Franz, deswegen müssen wir jetzt beide einmal schmunzeln. Wir sind ja positiv eingestellt, deswegen suchen wir das, die Sonne und nicht den Schatten, aber Schatten ist nun mal da. Gibt es den richtigen Zeitpunkt? Das halte ich für ganz, ganz schwierig. Es gibt sinnvolle Zeitpunkte aus meiner Erfahrung und die schnell wirken können. Beispielsweise, wenn wir beiden jetzt in einem gemeinsamen ein Unternehmen haben und entscheiden uns, eine dritte Geschäftsführerin oder Geschäftsführer an Bord zu holen, dann könnte das durchaus ein guter Weg sein, zu sagen, Mensch, in dem Rahmen, auch für die dritte Geschäftsführungskollegin und den Kollegen, lass uns doch überlegen, ob dann nicht auch analog dazu ein neuer oder ein anderer erweiterter Beirat auch der neuen Person helfen kann. Das ist ein galanter Weg, diesen Übergang zu machen. Die nächste Möglichkeit ist, in dem Moment, wo wir uns Gedanken machen als Familienunternehmen, die nächste Generation an Bord zu holen und einzuarbeiten, könnte man schon anfangen mit der neuen Generation zu sagen, dann sucht euch auch doch auch euch ein Beiratsteam oder einige, mit denen ihr euch wohlfühlt, die Zukunft zu begleiten. Also am Ende geht es darum, der schöne Moment ist ja immer dann, wenn die, die es operativ umsetzen, mitentscheiden dürfen, gerade in Familienunternehmen. Und zwar nicht die, dass es rübergestülpt wird. Das halte ich erstmal für einen schönen Moment, einen galanten Moment. Und es hat für mich auch eine professionelle Stärke, weil miteinander gewirkt werden kann. Und entscheidend sind ja nicht immer nur die, die im Unternehmen aktiv sind, sondern wir dürfen ja nicht vergessen, das Großteil der Familienunternehmensgesellschafter sind ja nicht in den Unternehmen aktiv, sondern sind woanders aktiv oder gar nicht aktiv oder sind verrentet, wie auch immer. Die brauchen ja auch ein gutes Gefühl, dass das, was das Unternehmen macht, stabil ist, gut geplant ist, gut durchdacht ist und in guten Händen ist. Und der schöne Moment aus meiner Erfahrung ist auch der, auch mit denen mal zu reden, wen seht ihr denn gemeinsam als Beirat, Beirätin, in dem Gesamtökosystem oder in der Gesamtkonstellation. Und da erlebt man das, was du sagst, mit schönem Moment eher. Aber das ist dann vorausschauender, nicht immer ad hoc. Und es geht auch nicht darum, den Buddy oder den Kumpel an Bord zu holen, sondern es sollte ja neutral sein. Und neutral schafft natürlich einen anderen Rahmen und mehr Ruhe im Unternehmen. Also das sind Beispiele, die man nutzen kann aus meiner Sicht.
Jetzt ist es ja so, dass der durchschnittliche Übergeber im Moment 66 Jahre alt ist. Ich habe hier eine Auswertung bei mir im Umfeld gemacht. Da waren 30 oder 40% waren über 75 Jahre alt. Was hältst du davon, wenn ein aussteigender Gesellschafter oder Haupteigentümer in den Beirat geht oder in den Beiratsvorsitz übernehmen möchte? Was wären da deine Empfehlungen, Kriterien, um diesen Übergang ja auch konstruktiv zu machen oder auch helfend einzugreifen, dass eine andere Entscheidung getroffen wird?
Das finde ich, das ist eins der sensibelsten Themen, die wir in der Beiratsarbeit haben, Franz. Was macht der CEO, der das alles toll gemacht hat, dann im Beirat? Macht er es überhaupt im Beirat? Ich finde erstmal, ist es gut, in den Beirat zu gehen? Ja. Ist es gut, den Beiratsvorsitz zu machen? Meine Empfehlung und meine Erfahrung ist eher nein. Die Frage ist aber nach dem Beweggrund. Geht jemand raus, weil er glaubt oder weil sie glaubt, ich brauche komplett neuen Wind in der Geschäftsführung? Dann kann man ja durchaus auch den Vorsitz diskutieren. Wenn es aber um eine klassische Nachfolge geht, auch aus Altersgründen, dann würde ich persönlich empfehlen, und ich kenne Familienunternehmen, die halten sich da auch dran, und das ist auch ein erfolgreiches, sind erfolgreiche Beispiele, dass ich als Gründer oder Eigentümer oder die aktuelle Generation in den Beirat wechsle, mir aber einen externen oder eine externe Beiratsvorsitzende hole. Und trotzdem aber, ich meine, die Anteile habe ich ja. Ich habe auch immer noch im Notfall Stimmrechte und das heißt am Ende, wenn ich meine Anteile behalte, dann muss ich ja keine Angst haben, dass da jemand etwas über meinen Kopf und mein Geld hinweg bestimmt. Das kann ich ja mit steuern. Aber es geht ja auch darum, ist es weiterhin in guten Händen und werden die richtigen Weichen gestellt. Ich würde einen externen Beiratsvorsitz besetzen, würde aber trotzdem den Leuten empfehlen, geht ruhig in den Beirat, holt aber vielleicht auch jemand aus der Familie, Kind, Neffe, Schwiegertochter, mit in den Beirat, um diese Brücken zu bauen, für die, auch für die, die nicht operativ sind. Das würde ich empfehlen. Und da muss man auch gar keine große Pause machen. Man muss halt nur lernen und vielleicht auch denjenigen vorbereiten, dass er danach im wahrsten Sinne des Wortes rein vom Orchester gesehen nicht mehr die erste Geige ist, sondern vielleicht auch der ist, der am Ende redet und das Urteil ans Ende bringt und in Ruhe auch machen lässt. Das muss man können, das muss man vorbereiten. Das hat aber nichts mit Alter zu tun, Franz. Aus meiner Sicht spielt Alter heutzutage überhaupt gar keine Rolle mehr. Wir brauchen Erfahrung, wir brauchen junge, ältere, wir brauchen alle Perspektiven für die Komplexität, die wir haben. Viel wichtiger ist ja, dass jemand Lust hat, sich einzubringen und auch noch nah genug am Markt geschehen ist. Und ob das dann 60, 50, 80 ist, aus meiner Sicht spielt das, auch aus der praktischen Erfahrung, die ich habe, spielt das gar keine Rolle.
Ja, sehe ich genauso. Ich benutze ja immer das Wort Reifegrad oder Bewusstseinsebene. Darauf kommt es letztlich an, wie jemand noch agiert. Alt werden heißt nicht reif werden, sondern es ist eben auch ein Arbeitsprozess und viele Unternehmer, die sind ja auch sehr jung geblieben im Vergleich zu früher. Da hat sich natürlich sehr viel geändert. Ja, und jetzt haben wir über viele Veränderungen, die Beiräte für die Zukunft betreffen, gesprochen. Wie sieht es denn dann mit der Vergütung künftig aus, wenn hier neue Kompetenzen, neue Anforderungen, neue, auch vielleicht zeitliche Regelungen verwendet werden? Wie ist dein Gedanke dazu?
Grundsatzgedanke ist erstmal, Beiratsarbeit ist Arbeit und Arbeit sollte gut vergütet werden. Jetzt ist natürlich die Diskussion, was ist gut und wie ist das wie? Für mich gibt es vielleicht mal vorweg zwei Möglichkeiten, um sehr nüchtern an eine Beiratsvergütung zu gehen. Die eine Möglichkeit wäre, ich schaue mir im Unternehmen an, was die Anwälte, Unternehmensberater, Steuerberater an Tagessatz haben. Da gehe ich zum oberen Drittel und dann habe ich einen Satz X und den multipliziere ich mit der Menge der Tage, wo mich ein Unternehmen als Beirat an Bord holen möchte. Die andere Möglichkeit, die aus meiner Sicht viel interessanter sein kann, je nachdem, wie sich die Eigentümer bezahlen lassen, ist darauf zu schauen, was verdient denn der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin. Und teile das Jahresgehalt durch in der Regel 200 oder 220 Tage, je nachdem, wie man den Maßstab ansetzt, und multipliziere dann erneut meinen Aufwand. Das heißt, da komme ich getriggert von der Frage, was spricht nicht alles dafür, dass ich, wenn ich der Geschäftsführung Sparingspartner sein soll, Kontrollpartner, Zukunftspartner sein soll, dann sollte ich natürlich auch im Verhältnis die gleiche Wertigkeit, auch was die Vergütung anbetrifft, bekommen. Deswegen ist zweiteres Modell aus meiner Sicht das praktikablere Modell. Das erstere Modell hilft, wenn es auch mal um operative Projektleitung geht. Das sind so die beiden Möglichkeiten, die es gibt. Was aber natürlich sehr klar sein muss, der Zeitaufwand wird mehr, spürbar mehr. Du kannst heutzutage mit 3-4 halben Tagen pro Jahr kaum noch wirken, weil du die Zeit ja aufholen musst, um zu verstehen, wo steht das Unternehmen. Wenn der Zeitaufwand mehr wird, muss man darüber reden, ob es eine Verbindung, und das ist im Moment auch sehr klassisch, gibt von Grundvergütung pro Jahr plus Sitzungsgeld plus vielleicht noch Projektbegleitung oder sonstiger Aufwand. Denn du hast ja ganz viel in der Beiratsarbeit. Ich habe selbst immer parallel 3-4 Beiratsmandate. Das ist ja nicht nur das physische Zusammensein, sondern es gibt einen Anruf, was lesen, recherchieren. Ich muss mich vorbereiten, ich muss mich fit machen. Ich führe Gespräche mit Dritten. Der Aufwand wird größer, also muss auch eine vernünftige Honorierung stattfinden. Die ist aber auf dem Weg. Ich muss da aber kritisch sagen, dass viele Familienunternehmen, gerade so der Mittelstand, noch nicht mehrheitlich so weit ist, das Wort gute Vergütung in meiner Definition zu leben.
Ja, lieber Guido, Ich danke dir ganz herzlich für die vielen Ausführungen. Ich gehe wirklich davon aus, dass die Familienunternehmen, die uns heute zugehört haben, eine ganze Menge gelernt haben und auch ihre Überlegungen zu ihren eigenen Beiräten dadurch anstoßen, vielleicht angestoßen wurden und vielleicht der eine oder andere zu einer neuen Perspektive kommt, die er aus deinen Ausführungen heute erreichen konnte. Ich fand es ganz spannend, auch ich habe wieder ein paar neue Dinge gelernt. Auch die Tatsache, ich bin ja auch als Coach von Geschäftsführern unterwegs, auch dort haben wir bei unserer Preisbildung sozusagen oder Honorarbildung genau das Gleiche vor Augen. Wenn wir mit einem Geschäftsführer auf Augenhöhe arbeiten wollen, dann auf Augenhöhe ist man eben auch als einem Aspekt, auch wenn man auf einem ähnlichen Einkommensniveau agiert. Darum fand ich das ganz spannend, dass du das jetzt auch für einen Beirat verwendet hast, zumindest dort, wo diese Aufgabenstellung, die ja auch immer häufiger gefordert wird, nämlich die Geschäftsführung zu begleiten, zu coachen, als Mentor zu agieren, dass das da ähnlich gesehen wird. Ja, ich habe mich gefreut für alle die mehr über dich wissen wollen. Es gibt einen Link in der Podcast-Beschreibung zu dir und deinem Unternehmen. Mehr über mich findet ihr wie immer auf Wege im Wandel und auch auf der Podcast-Beschreibung. Ich kann mir gut vorstellen, Guido, mit all den Dingen, die du jetzt gerade beginnst, auch mit der Enkelfähigkeitsakademie, dass wir uns in ein paar Monaten hier auf diesem Kanal wiedersehen.
Hans, danke für die Einladung und an alle Zuhörenden. Ich hoffe, dass wir unsere Impulse gut gemeinsam rübergebracht haben. Dankeschön.